Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Party People, ich sag mal so, wenn mir der Aufzeichnungstermin schon nicht ganz passt, dann schaue ich gerade auf die Frisur von Alex Schlüter und die ist definitiv überhaupt nicht einverstanden mit der Uhrzeit. Guten Tag, herzlich willkommen zu Kicker Meets The Zone, der nächsten Morning Show. Wir haben unsere kleine Donnerstagsausgabe für euch, denn wir wollen den englische Wochenspieltag Nummer 16 besprechen. Wie gesagt, wir wollen nur die Frisur von Alex hat das, glaube ich, noch nicht akzeptiert.
Nee, also viele wollen, meine Frisur will nicht. Meine Frisur wachte wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Stunden auf, aber ich bin zumindest körperlich anwesend. Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr. Es ist also zum ersten Mal so, ihr habt das mittlerweile ja, ich meine, selbst Christoph Kramer hat es mitgekriegt, verstanden, dass wir ja zum Synchronisieren immer 21, 22 und dann klatschen. Ich glaube, gerade eben habe ich mich sehr unbeliebt bei den Nachbarn gemacht, als ich laut hier geklatscht habe. Aber ich werde das nochmal erklären mit einem Rundschreiben im Haus.
Ja, bezeichnend ist ja, dass ich auch meinen Einsatz einfach verpasst habe. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Und was man übrigens auch noch sagen muss, das ist der Vorteil, wenn man einfach wie ich keine Frisur hat. Wobei man dazu sagen muss, du siehst das, ne? Die sind jetzt langsam schon wieder relativ, es nähert sich fast schon wieder richtigem Haar. Deswegen werde ich da heute mal wieder gegenarbeiten müssen.
Ja, also da dann mehr in Bennys Frisuren-Podcast. Heute reden wir allerdings hier bei Kicker Meets The Zone mal über die Fußball-Bundesliga. Englische Woche war am Start und wir wollen über all diese Spiele reden. Wir können euch sagen, dass wir da auch noch ein bisschen Verstärkung haben, denn Anna-Sara Lange dürfte dem ein oder anderen Fußballfan schon mal als Name und auch als Person untergekommen sein.
So ist das wohl. Field-Reporterin und ja neuerdings auch Kollegin von uns. Also sie ist ja eigentlich schon seit Jahren Kollegin von uns, aber eine Podcast-Kollegin seit neuestem. Denn der Kicker hat ja sein Podcast-Portfolio erweitert. Und da werden wir nachher ein bisschen drüber sprechen. Und aber auch, weil sie gestern Abend im Stadion war bei Union Berlin gegen Freiburg, hat sich die einzige Nullnummer rausgesucht, die aber auch keine Nullnummer hätte sein müssen, wenn wir ehrlich sind. Aber da kommen wir später zu.
Wir fangen an mit den Dienstagsspielen. Und reden über den Kantersieg der Bayern, der sich aber erst irgendwann in der zweiten Halbzeit als ein solcher ergeben hat. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ich habe mutige Stuttgarter gesehen, die dann irgendwie für ihren Mut bitter bestraft wurden. Ne? Also zur Pause stand es nur 1-0 für die Bayern durch dieses absolut schöne Tor von Serge Gnabry. Können wir nochmal herausheben, wie er den Ball da in die lange Ecke hebt, nämlich ohne den Ball vorher nochmal anzunehmen. Das heißt, er kriegt den quergeschoben von Leroy Sané, also so halb links in den 16er rein, falls ihr es nicht gesehen habt, und schlänzt den dann ins lange Eck mit dem allerersten Kontakt. Das ist jetzt nicht so, dass man das mal eben nebenbei macht, da muss man schon ein ziemlich guter Fußballer für sein.
Ja, und das ist Serge Gnabry definitiv. Sané hat dieses Mal, also zumindest in der ersten Halbzeit, viel auf rechts gespielt, offiziell auf rechts. Auch da ist er dann, wie er das normalerweise in den letzten Wochen von der linken Seite gemacht hat, viel ins Zentrum gezogen. Gnabry macht darum dieses Tor auf der linken Seite. In der zweiten Halbzeit hat Nagelsmann dann wieder auf klassische Formation, zumindest auf die klassische Formation der letzten Wochen umgestellt, dass Sané links gespielt hat und Gnabry rechts. Aber auch von da hat er weiter geknipst. Er war der überragende Mann, an allen 5 Toren beteiligt.
Eingewechselt, also, ne? kam ja erst so nach einer halben Stunde, weil Coman sich leider schon wieder verletzt hat.
Ja, richtig, aber nicht schlimmer, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn wir die 3 Namen jetzt genannt haben, manchmal liege ich ja doch nachts noch wach, wie so viele Menschen. Ich glaube, aber meine Gedanken sind dann andere als von normalen Menschen. Dann kommen mir so Gedanken wie: Diese Flügelstürmer beim FC Bayern, sie machen natürlich das gesamte System aus, das fußt schon seit vielen, vielen Jahren, seit Zeiten von Robben und Ribéry auf dieser 1-gegen-1-Situation, die man auf dem Flügel kreieren soll. Das hat gegen Stuttgart mal wieder perfekt funktioniert. Und weil sie alle 3 dann doch irgendwie verlässlich scoren und performen, wie wir im Neudeutschen sagen, habe ich mir überlegt, wie viele bessere Flügelstürmer gibt es eigentlich? Und meine These ist, es gibt im Moment unter den 8 besten Flügelstürmern, vielleicht, weil ich die Liste gleich präsentieren werde, unter den besten 9, 3 Bayern-Spieler. Also da gibt es kein Team auf der Welt, auch kein Premier League-Team, das qualitativ so hochwertig aufgestellt ist auf diesen Flügelpositionen wie die Bayern. Was mich dann weiterhin hat darüber nachdenken lassen und irgendwo dabei bin ich dann weggeschlummert, das Gute ist, wir können es aber jetzt ausdiskutieren, ist das im Moment eine eher auf dem absteigenden Ast befindliche Position, diese Flügelstürmer 1 gegen 1 Position, weil auch das natürlich bei Umschaltmannschaften zu einer anderen Definition wird. Nimm zum Beispiel einen Kunku, der wäre bei den Bayern ja wahrscheinlich auch ein Flügelstürmer. Der macht das jetzt bei Leipzig, wir sprechen später noch rüber anders. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Trend von diesen breit aufgestellten Flügelleuten weggeht.
Ja gut, aber da würde ich jetzt als erstes dir mal die Namen Manchester City und Liverpool entgegenwerfen und dich fragen, sind denn Leute wie Phil Foden, wie Riyad Mahrez, wie der überragende Mo Salah, sind das für dich Flügelstürmer?
Ja.
Okay, gut. Dann geht für mich der Trend nicht weg, weil die sind für mich die Krone, die wir gerade haben. Also das sind ja die Leuchttürme, das ist ja die Lok quasi, die den Fußball gerade zieht. Und da haben ja beide Mannschaften, sowohl Guardiola als auch Klopp, haben ja diese ganz breiten Außen, ne? Und solange das bei den Top-Top-Top-Teams so ist, würde ich sagen, ist auf jeden Fall kein genereller Trend so zu erkennen. Es gibt natürlich andere Spielsysteme, ja, also egal, ob du da zu Chelsea guckst oder was auch immer, aber gerade die beiden Mannschaften finde ich ja so plakativ und die Bayern eben auch, ne? Und es sind halt drei absolute Schwergewichte, die so plakativ so ihr offensives Flügelspiel quasi forcieren und aufstellen.
Ja, also ganz breite Außen ist ja jetzt nicht richtig. Also alleine bei den Bayern hast du ja jetzt eine Änderung gemerkt, dass man die Außenbahn dann lieber für Leute wie Davis freimacht und so ein Einrücken stattfindet. Das ist ja eigentlich von Pep Guardiola schon deutlich länger zelebriert worden. Der macht da ja noch andere Sachen, die Nagelsmann kopiert hat, so Stichwort Außenverteidiger, Ball fern auf die Sechs und so weiter. Aber das ist schon variabel. Du hast halt recht, also Mané, Salah, bei Liverpool sind seit Jahren prägend und im Endeffekt sogar ein Beispielteam dafür, dass die Außenstürmer sogar noch ein bisschen mehr Wertigkeit besitzen als der Zentrale. Nichts gegen Firmino, der ja ganz viele tolle Sachen macht, aber er hat ja nicht den Stellenwert und das finde ich schon auch zu Recht wie Salah, Mané, die ihn dann nochmal ein bisschen überstrahlen. Und trotzdem, also nimm Paris Saint-Germain, das wäre dann wieder ein Beispiel in die andere Richtung. Mhm. Also wer ist da gerade noch ein klassischer Außen? Mbappé muss, weil kein richtiger Mittelstürmer da ist oder soll, weil sie sich da was überlegt haben, viel übers Zentrum kommen. Ist Messi noch als Außenstürmer zu bezeichnen? Auch der hätte wahrscheinlich bei Bayern so eine Rolle inne. Der wäre wahrscheinlich auch ein klassischer Kandidat für, wir stellen dich außen auf und dann machst du mit dem Zug nach innen die Bahn frei. Also ich habe auch in der Bundesliga überlegt. Leverkusen hat natürlich noch einige schnelle Außen, die 1 gegen 1 Situationen kreieren können. Aber vom Gefühl her gibt es da nur wenige. Dass Bayern mit diesen Spielern die Bundesliga dominiert, ist eh klar. Dortmund ist zum Beispiel ein Team, das sehr davon weggegangen ist, natürlich auch mit den letzten Verkäufen.
Ja, stimmt schon.
Aber ja, es ist mir auch nur nachts gekommen und irgendwann habe ich das Ding nicht zu Ende gedacht. Aber wir können mal festhalten, also natürlich kann man über einige Leute auf der Liste diskutieren. Ist ein Foden vielleicht besser als die drei Bayern-Spieler? Sehe ich im Moment nicht ganz so. Was gibt es zum Beispiel noch in Italien? Da gibt es ja auch noch einen Chiesa, einen Berardi, die stark über außen sind. Ich will mich da jetzt gar nicht auf Diskussion einlassen, ob der vielleicht noch einen Tick besser ist als der. Aber es ist zumindest erkennbar, dass die Bayern da drei starke Flügelleute haben. Und das Spiel war ja dafür tatsächlich ein Paradebeispiel. Du kannst einen verletzten Coman auswechseln und bringst dann noch den Entscheider rein, der eben zeigt, dass er auch in jedem anderen Team und eigentlich auch bei den Bayern eine absolut tragende Rolle und zwar in der Startelf hätte.
Eine interessante Sache finde ich noch zu diesem Stuttgart-Bayern-Spiel ist die Aussage von Julian Nagelsmann nach dem Spiel mit seinem Sonderlob in Richtung Marc Rocker. Zitat: Ich liebe Spieler, die dem Trainer beweisen, dass er, ich glaube, falsch gelegen hat oder irgendwie so hat das formuliert. Ne? Also, dass er hat quasi selber sich an die Nase gepackt und gesagt, okay, der hat mir in diesem Spiel, aber wohl auch im Training, das hat ja Hasan Salihamidžić auch nochmal bestätigt, der hat mir dermaßen gezeigt, Trainer, du bist auf dem Holzweg, lass mich mal spielen. Und dann finde ich es stark, sich als Trainer danach hinzustellen und das auch einzugestehen.
Ja, fand ich auch bemerkenswert. Ich bin nur nicht sicher, wo man den da jetzt ansiedeln sollte. Also ich war erst einmal bei seiner Ankunft oder nach seiner Ankunft bei den Bayern überrascht, dass der so gar keine, aber wirklich gar keine Rolle gespielt hat. Und jetzt fand ich es umso spannender zu sehen, dass er eben doch was kann. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, und man muss natürlich der Analyse dann noch ein bisschen mehr Zeit geben, aber es gab schon auch einige Situationen, in denen man dann doch noch sehr klar das Gefühl hat, dass er da noch nicht die Handlungsschnelligkeit hat, die es auf der Position, gerade mit dem Pressingverhalten, das Julian Nagelsmann erwartet, dass diese Handlungsschnelligkeit noch nicht da ist und natürlich noch nicht vergleichbar ist mit dem, was Kimmich und Goretzka auf der Position normalerweise spielen. Aber wir müssen natürlich festhalten, darüber haben wir in der vergangenen Folge schon geredet, also sie ersetzen da wieder das Herzstück und schlagen am Ende sehr, sehr hoch ein Team wie VfB Stuttgart, das keinen schlechten Tag erwischt hat, am Ende halt dann aber doch wieder überrollt wird. Also das spricht ja auch für die Leute, die da im Moment die zentrale Position bekleiden.
Genau, springen wir in die späten Spiele vom Dienstag und fangen an mit dem VfL Wolfsburg, dessen Krise sich verschärft hat. 6. Pleite in Folge. Jetzt kommen die Bayern und wie ist es zustande gekommen, dieses 2:3 gegen den 1. FC Köln? Die kriegen es hin, zweimal früh in Führung zu gehen, einmal in der ersten Halbzeit, einmal in der zweiten Halbzeit und diese jeweils im eigenen Stadion zu verspielen und am Ende sogar so zu verspielen, hinten raus, relativ spät, dass sie nicht mehr repariert bekommen, obwohl Weghorst dann noch eine Chance hatte und dann tatsächlich durch diesen Kopfballtreffer von Anthony Modest mit 2:3 verlieren. Und ich habe noch den äußerst sparsamen Gesichtsausdruck von Florian Kohfeldt vor Augen, der halt auch irgendwie gerade sich denkt, hier ist aber mal richtig der Wurm drin. Und dann, das Problem ist wirklich, da haben wir am Montag ja schon drüber gesprochen, Jörg Schmadtke hat jetzt gesagt, sie müssen sich nach unten orientieren, ne? War, glaube ich, sein Zitat. Ja. Sie sind genauso klug wie vor Florian Kohfeldt gerade.
Ja, also
beziehungsweise du hast am Montag ja sogar gesagt, dass sie noch schlechter dran sind.
Ja, also die Spiele, und das ist jetzt auch das, was ich diesem Spiel erstmal beifügen wollen würde. Die Spiele davor waren auch noch schlechter. So komisch es klingt, das war ein leichter Fortschritt, was das Spielerische angeht. Sie machen 2 Tore, 2 erstreine Kontertore. Das darf dann den 1. FC Köln als Auswärtsmannschaft 2-mal ausgekontert. Ich glaube, beide Male nach ruhenden Bällen. Ich glaube, einmal Ecke, einmal Freistoß. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall tief, also hochstehend in der gegnerischen Hälfte als Auswärtsteam ausgekontert. Das darf dann Steffen Baumgart natürlich sehr, sehr ärgern. Und man hat gesehen, dass das, was sich Kohfeldt da auch in Sachen Startaufstellung überlegt hat, sehr aufgegangen ist. Luke Bacchio, wahrscheinlich der beste Wolfsburger auf dem Platz. Die beiden Matchers, 2 sehr geradlinige Spieler und ein Weghorst, der dann im besten Fall davon profitieren kann. Und das hat man jetzt in diesem Spiel mal wieder gesehen. Andere Tore als zuletzt, eben klare Umschalttore. Da habe ich schon gedacht, ach guck, jetzt wird es doch wieder so eine Mannschaft, wie wir sie unter Oliver Glasner gesehen haben und eben nicht unter Marc van Bommel. Das Problem ist aber eben, wenn du eine Mannschaft sein willst, die kompakt steht und dann 2 Kontertore macht, dann solltest du das mit der Kompaktheit auch durchziehen und nicht 2-mal, wie du gesagt hast, eine Führung verspielen. Jetzt muss man aber eins dazu sagen, also anders als in den Wochen davor, wo diese Niederlagen aber so dermaßen verdient gewesen sind, muss man jetzt sagen, ein Unentschieden wäre schon dann auch okay gewesen. Diese letzte Flanke, die da reinsegelt, die kann man besser verteidigen, muss man besser verteidigen. Aber die ist dann schon auch ein bisschen sinnbildlich, beziehungsweise so ein klassisches Ding. Ja, wenn es nicht läuft, dann wird der auch noch so abgefälscht, dass der genau bei Modest zwischen den beiden Verteidigern, zwischen Lacroix und hilf mir, wer hat mit Bornau, ja. Runterfällt und Modest macht das dann gut. Aber der entwickelt dann auch eine Flugkurve, die wirklich eklig zu verteidigen ist. Kann man besser verteidigen, man muss aber sagen, ist sehr unglücklich gelaufen. Von Schindler reingegeben, 2 Assists nach Einwechslung, also der hat zumindest mal den Mini-Gnabry gegeben. Und grundsätzlich muss man auch sagen, das ist natürlich eine tolle Comeback-Leistung vom 1. FC Köln. Über die müssen wir ja auch reden. Auch die haben ja gerade wichtige Wochen. Und das war ein entsprechend wichtiger Sieg. Also der Dreier, wie gesagt, am Ende fällt er ihnen so ein bisschen in die Hände, beziehungsweise auf Modests Kopf, der sein, 7. Kopfballtor in dieser Saison,
ja,
macht.
Das ist irre.
Fantastische Werte.
Der hatte vorher ja so eine Durststrecke vorher, ne? Ich glaube, der hatte 4 Spiele oder so gar nicht getroffen. Und jetzt dann einmal, gut, beim ersten Tor muss man sagen, den muss Kainz eigentlich schon selber machen, den er da an die Latte gibt. Da gibt es diese geile Einstellung, die Modestkamera, wie er sich ärgert, dass er den Ball nicht an den kurzen Pfosten gespielt bekommt. Dann kriegt er gar nicht so wirklich mit, dass der Kainz da hinten noch steht und das Ding an die Latte haut. Dann dreht er sich um, ist gedankenschnell und dreht ab zum Jubeln. Also alle, im Grunde genommen alle Emotionen, die ein Topstürmer in sich trägt, in 1,5 Sekunden.
Es gibt durchaus jetzt die Diskussion in Köln. Ich weiß nicht, ob sie ein bisschen verstummt ist nach diesem Sieg in Wolfsburg. Danach hat sich Herr Modest auch noch einmal zu Wort gemeldet. Da können wir gleich drüber reden. Aber es gab zuvor durchaus die Diskussion. Jakobs hat sich zum Beispiel kritisch geäußert, dass ein Andersson und Modest sich gegenseitig auf den Füßen gestanden haben. Also das, was wir zumindest als mögliche Gefahr analysiert haben zu Saisonbeginn mit diesen beiden Mittelstürmern, das ist jetzt zumindest thematisch in Köln angekommen. Ich muss sagen, ich, Ich bin eher der Meinung, dass es trotzdem noch funktioniert mit den beiden. Kann ich euch mal die Decoded Anthony Modest Folge ans Herz legen, bei der die Kollegen Kneißl und Herzog analysiert haben, rausgefunden haben, dass Modest, obwohl er so ein Brechertyp ist, gerade im Aufbauspiel, also bevor er dann die Flanken erwartet, die ihm auf den Kopf fallen, einer ist, der gar nicht so klar zentral als Wandspieler eingesetzt werden möchte, sondern einer, der dann eher auch steil geht und der die Bälle gar nicht zwingend in Fuß, sondern eher in Lauf haben möchte. Und Anderson kann dann im Zentrum eher diese Rolle spielen. Das heißt also, sie gehen sich durchaus vom Stil her ein bisschen aus dem Weg, auch wenn sie dann, wenn der Ball im 16er ist, ähnliche Typen sind. Aber das funktioniert ja. Dieses letzte Tor, das war ja die Blaupause vom ersten FC Köln. Also eine Flankenposition, die nicht zwingend Grundlinie heißen muss, sondern wir sind da auf Halbfeld angekommen und dann gucken wir hoch und schauen, wer ist im 16er. Team weiter mit den mit Abstand meisten Flanken. Und warum sehen wir? Weil sie eben diese Leute da bei haben. Anderson natürlich weiterhin so ein bisschen Teilzeitprofi, weil er leider diese enormen Verletzungsprobleme hat, körperlich da absolut am Limit arbeitet und immer wieder, ich sage mal, medizinisch-taktisch ein- und ausgewechselt werden muss. Aber ein Modest ist weiterhin eine Bank, auch wenn er mal eine kurze Durststrecke hatte. Der Knoten ist jetzt, wenn er denn überhaupt zugeschnürt gewesen sein sollte, in den letzten Spielen wieder geplatzt.
Zwei interessante Aussagen nach dem Spiel. Du hast es angesprochen. Ich fange mal an mit Steffen Baumgart, der sich auf der Pressekonferenz wünscht, dass Florian Kohfeldt in Ruhe einfach weiterarbeiten kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut funktioniert, Steffen. Ob du den Wunsch erfüllt bekommst zu Weihnachten, müssen wir mal sehen. Und dann eben Anthony Modest, du hast es gesagt, bei der Sportschau nach dem Spiel. Zitat: Ich bin heute glücklich, weil wir in Wolfsburg gespielt haben und gegen die Mannschaft von Schmadtke gewonnen haben. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Es ist sehr schön, hier zu gewinnen und Wolfsburg in die Krise zu schicken. Das ist das Zitat. Der Hintergrund ist der Wechsel damals. Da gibt es unterschiedliche Aussagen immer noch. Als man, laut Anthony Modest, forciert hat, dass er nach China wechselt, während er gesagt hat oder immer noch sagt, er wollte damals eigentlich gar nicht weg vom ersten FC Köln. Und da ist also noch einiges so am Rumoren in seinem Bauch drinne, wie ich so schön sage. Mhm. Und Jörg Schmadtke hat dann irgendwie nur drauf geantwortet, kann er sagen, interessiert mich nicht.
Ja, kann ich mir sogar tatsächlich vorstellen. Und man kann jetzt wahrscheinlich auch darüber diskutieren, ob Köln es jetzt wirklich gewesen ist, die den VfL Wolfsburg in die Krise geschossen haben oder ob Wolfsburg da längst drin gewesen ist. Ist aber auch müßig, denn Fakt ist eben, sie verlieren im Moment serienweise, müssen, du sagst es, sich nach unten orientieren und haben jetzt die Bayern. Also viel doofer kann es Richtung Weihnachten nicht laufen.
Nee. Dann hatten wir noch Mainz gegen die Hertha und das war eine dermaßen eine Machtdemonstration, das fand ich schon beeindruckend. Also ein Wegdominieren der Mainzer, das ist schon krass gewesen. Du hattest am Montag ja noch gesagt, endlich erkenne ich meine Idee bei der Hertha, wobei ich auch noch im Hinterkopf habe, dass du das dann eingeschränkt hast und gesagt hast, da liegt trotzdem noch viel im Argen. Und jetzt kassieren die da am Ende 4. Gut, beim 2-0 muss man dazu sagen, das hätte man wegen Abseits wohl aberkennen sollen, eher Flanke von der rechten Seite und dann turnt Niakate im Abseits rum, macht einen Schritt nach hinten und geht aktiv zum Ball, irritiert einige Berliner, das sieht man auch relativ klar, dann geht der Ball auf die andere Seite, Flanke kommt rein, zack, bumm, 2-0, also das hätte wohl eher nicht zählen dürfen, aber es ist müßig, weil das Mainzer Spiel so dominant war, ein übrigens unglaublicher Kopfball von Silvan Widmer zum 3-0 in der zweiten Halbzeit, ja. Sowas, also das war vollkommen absurd, ne? Der Ball springt auf und der ist härter, als mancher schießen kann, köpft er das Ding unter das Dach, ganz krass. Ja.
Fand ich auch großartig, mit so einer Selbstverständlichkeit. Ja, und auf Hertha-Seite, also du sagst es ja, ich hab sie gelobt, weil ich so eine Grundidee
war ja auch so
zu haben meinte, ja. Jetzt haben sie ja, eigentlich kann man sagen, sogar nochmal einen Tick defensiver aufgestellt, mit Toussaint noch als Ergänzung zu Askasiba und Darida und zu Azerda im Mittelfeld. Also das ist eigentlich ja erst einmal auf dem Papier eine sehr kompakte, zweikampfstarke Aufstellung. Das haben die Jungs nur nicht gewusst. Und entsprechend haben sie dann auch gespielt. Vorne dein Traumsturmduo Belfodil mit der Durchschnittsnote 5,0.
Ja, der eine das noch ging dann aber eben sogar noch.
Genau, auch das kam dann noch dazu, zuletzt so wichtig. Das geht aber schlechter in der Abwehr, so Leute wie Seefuig oder Plattenhardt vom Kicker sogar noch mit einer Note schlechter bewertet. Also es war ein rabenschwarzer Tag für Hertha. Das war dann wieder ein Spiel, wo man entgegen dem, was ich da am Montag gesagt habe, zusammenfassen muss, das eine Team hat keine wirkliche Idee gehabt und das andere im Gegenteil eben ein unglaubliches Selbstverständnis in dem, was sie da vortragen wollen, dann auch noch im eigenen Stadion mit einfach einer komplett gesunden Einstellung, was das Selbstbewusstsein, was die Disziplin angeht. Übrigens, über einen Stach kann man dann irgendwann mal ein bisschen ausführlicher reden. Oder wir laden ihn mal hier in den Podcast ein. Das ist ja bei dieser Mannschaft, die so sehr über die Kompaktheit kommt, ein ganz wichtiger Spieler, ein Schlüsselspieler im Zentrum. Hat auch jetzt wieder eine sehr gute Leistung abgegeben. Und so Leute wie Widmer überraschen dann mit einer Selbstverständlichkeit, alleine bei dieser Aktion, aber ja auch in ganz vielen anderen. Also es bleibt eine spannende Mannschaft und sind wir mal ehrlich, eine, bei der wir doch, selbst wenn wir jetzt noch auf den Kader schauen, einfach nicht verstehen können, warum die so dominant auftreten. Und dominant, noch kurz weiter erklärt, natürlich nicht mit überragenden Ballbesitzwerten etc., sondern eben mit einer Konsequenz in dem Plan, den sie da verfolgen. Also Mainz 05, man kommt dann immer wieder zu Bo Svensson am Ende mit wirklich wahnsinnigen Leistungen, die sie aus ihren nicht so großen, weiterhin nicht so großen Mitteln rausholen.
Ja, das Gute ist, in ungefähr 5 bis 8 Minuten sprechen wir ja mit Anna darüber und die hat ja mit Bo Svensson zusammengesessen für den Podcast, also können wir vielleicht auch gleich mal nachfragen, aber lass uns das Spiel noch zumachen und auch das andere Dienstagsspiel dann noch. Es gibt noch eine Szene, die ich gerne ansprechen würde, einfach weil ich selbst auch mal wieder gemerkt habe, ja, das hast du mal gehört, aber so halb wieder vergessen. Da geht es um diese vermeintliche Elfmetersituation, Stark gegen Onisivo, wo es dann nur Freistoß gab statt Elfer, war ganz eng. Der wird am Fuß getroffen und dann ist die Frage, war der Fuß nicht auf der Linie? Und dann ist das mit Kamerabildern nicht so ganz aufzuklären, weil, und jetzt kommt der entscheidende Fakt, den die Kollegen von Colinas Erben dann auch nochmal erklärt haben, auch auf Twitter nochmal erklärt haben, der Fuß des Angreifers ist zwar auf der Linie, aber, und jetzt wird es interessant, die Stelle des Fußes, die zuerst getroffen wird, ist außerhalb des Strafraums. Und da ist das, und das ist entscheidend. Und deshalb war es richtig, vom VAR nicht einzugreifen. Und dann war mein nächster Gedanke, der den viele andere auch hatten, ja, aber Moment mal, wenn einer gehalten wird und geht in den 16er rein und das Foul beginnt vorher und geht dann weiter, dann gibt's doch auch Elfmeter oder Strafstoß. Entschuldigung, Patrick Ittrich. Und da sagt Colinas Erben, ja, aber das ist nur bei Halten so. Bei Vergehen wie Treten oder Beinstellen ist der Erstkontakt maßgeblich und der ist hier außerhalb. Ich finde, dass man es nicht so hundertprozentig genau auflösen kann, ob er tatsächlich außerhalb ist, aber das ist ja dann auch wieder eine Sache, wo du sagst, na gut, wenn es keiner hundertprozentig erkennen kann, dann der VAR wahrscheinlich auch nicht.
Genau, deswegen, also das war tatsächlich, um sich diese Regel nochmal ins Gedächtnis zu rufen, eine perfekte Szene und auch absolut nicht zu kritisieren, was den VAR angeht. Das ist eben leider bei diesem 2:0, du hast es gesagt, ganz anders. Also da kann man sogar doppelt über Abseits reden. Ne? Das eine ist für mich sehr klar und da muss ich auch sagen, überraschend falsch entschieden, ja, weil ich jetzt gesagt hätte, das ist doch eine ganz klassische VAR-Situation, dass Niakate da im Abseits steht, weil er eben diese Bewegung aktiv zum Ball macht. Und dann kann man ja sogar auch beim Abschluss selber noch über den Stürmer, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer es gewesen ist, im Sichtfeld des Torhüters, hatten wir ja zuletzt beim Dortmund-Spiel auch, reden. Das hätte ich im Zweifel nämlich sogar auch noch abgepfiffen. Aber tatsächlich zählt es und führt so zum 2:0. Ob das dann anders gekommen wäre, da wollen wir jetzt mal nicht zu weit drüber diskutieren. Mainz war einfach auch an sich die klar bessere Mannschaft. Und klar, wir können gleich mit Anna auch nochmal über das, was der Trainer sich da überlegt hat, reden.
Ein Spiel gab es aber noch am Dienstag.
Ein sehr wichtiges.
Arminia Bielefeld gegen den VfL Bochum. Wenn ihr am Montag aufmerksam zugehört habt, haben wir gesagt, das, was sie da weggegeben haben am vergangenen Wochenende, die Armin bei dieser Niederlage gegen die Hertha, bei diesem 0:2, das kann richtig wehtun. Tja, aber so kannst du dann natürlich darauf antworten, indem du zu Hause den VfL Bochum schlägst, der eine tolle Saison spielt und zuletzt die Dortmunder geärgert hat. 2:0-Sieg am Ende für die Arminia. Ich kann das tiefe Durchatmen von Frank Kramer, der nach dem Spiel gar keine Stimme mehr hatte, weil er so da draußen sich offensichtlich die aus dem Leib geschrien hat, das kann ich förmlich jetzt immer noch hören.
Ja, ist so ein Spiel, wenn du nicht zufälligerweise Fan von einer der beiden Mannschaften oder von irgendwelchen Spielern, die da auf dem Rasen gestanden haben, bist, bei dem man wahrscheinlich als neutraler Fan so in die Konferenz schaut und sagt, gut, das braucht's jetzt nicht. Aber die Wahrheit ist, vor allen Dingen für Bielefeld war es eins der wichtigsten Spiele der Saison. Vielleicht bis hierhin sogar das wichtigste Spiel, so eine Art Strohhalmspiel, weil eben klar ist, du hast davor ein Ding weggegeben gegen direkten Konkurrenten, gegen die Hertha, und hast jetzt ein Spiel, wo man eben mal sagen kann, und da ist ja Bielefeld, da ist Frank Kramer allen voran ja auch immer wieder realistisch. So Dinge wie gegen Dortmund, Leipzig, Bayern sind Bonusspiele. Die hier sind die Spiele, in denen du die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen musst. Und er hat ein paar Veränderungen vorgenommen. Er hat zum Beispiel Klos, den die lebende Legende vorne auf der Bank gelassen. Er brauchte allerdings, das muss man ja auch anmerken, ein bisschen Unterstützung vom Keeper, von Manuel Riemann auf der anderen Seite, der mal einen gucken lassen hat, aus Bochumer Sicht, denn für die war es natürlich genauso ein Spiel. Dortmund, Derby am Wochenende ist Bonus, ein Punkt auf der Habenseite quasi so zusätzlich aufs Konto geholt, obwohl man damit nicht planen kann, schön. Aber das hier ist ein Duell auf Augenhöhe, auch was die finanziellen Mittel angeht, was das Personal, was den Kader angeht. Und das Ding gibst du dann eben unter anderem auch aufgrund dieses Fehlers 0-2 her.
Ja, ich muss ja sagen, dass ich deswegen Manuel Riemann fast noch mehr liebe, weil der so zwischen den Extremen wandelt. Ne? Der hat in dieser Saison auch schon 11 Meter verschossen, erinnere dich mal. Also der hat auch manchmal so Ausflüge aus seinem Tor draus. Ne? Er hat so ganz wilde Nummern, die aber... Er ist im Endeffekt wie ich am Mikro, ist Manuel Riemann auf dem Fußballfeld. Einfach unberechenbar. Man weiß nie, was man bekommt.
Verrückte Ausschläge, in egal welche Richtung, man weiß nie. Aber das stimmt tatsächlich. Bei ihm sind es Abschläge, die dann teilweise auch beim Gegner.
Gerrit Holtmann hat ja nach dem Spiel gesagt, ne, das passiert halt. Der hat uns zuletzt wirklich den Allerwertesten gerettet, mehrfach. Im Übrigen das 1-0, auch noch eine überragende Flanke von Wimmer und ein überragender Kopfball von Okugawa. Also die Bielefelder, die auch zu oft nicht nur von Riemann da eingeladen wurden in diesem Spiel. Ne? Bochum hat schon sehr viele Böcke sich da erlaubt im Aufbau, wenn sie Sachen klären wollten. Immer wieder zweite Chancen für die Bielefelder überhaupt erst ermöglicht. Von daher geht das in Ordnung und wie gesagt, ganz tiefes Durchatmen in Ostwestfalen.
Ja, weil sie jetzt am Samstag zum Abschluss der Hinrunde nach Leipzig müssen. Da ist jetzt auch nicht alles perfekt, werden wir später noch drüber reden. Aber das ist dann wieder so ein Gegner, wo man sagen muss, eher ein Bonusspiel. Umso wichtiger, dass sie jetzt eben die 3 Punkte im, wenn man in der Klasse bleiben will, Pflichtspiel geholt haben. Die sind trotzdem noch unten in der Tabelle auf der vorletzten Position, aber sie halten zumindest so ein bisschen den Anschluss und rechnet einfach mal nach, wenn sie das Spiel gegen Bochum verlieren, dann sieht es schon richtig düster aus. Dann nämlich reist du nach Leipzig und weißt, shit, irgendwie müssen wir eigentlich einen Punkt mitnehmen, ansonsten sitzen wir Weihnachten zusammen und müssen der Familie erzählen, wir steigen wahrscheinlich ab.
Ja, aber dann hätten sie wahrscheinlich nochmal überlegt, ob sie Darren Buckley und Arthur Wichniarek nochmal rausholen für die Rückrunde.
Das hätte vielleicht für uns alle was Schönes gehabt. Insofern schade, Sieg für Bielefeld.
Ja, streich das schade. Liebe Bielefelder, wir fühlen doch mit euch, ist doch klar. Wir gehen jetzt in den Mittwoch und da würde ich vorschlagen, weil wir verabredet sind eben, starten wir mit dem 0-0 zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg, denn gestern Abend live im Stadion dabei unsere frisch gebackene Podcast-Kollegin Anna-Sarah Lange und da rufen wir jetzt mal an.
Also, wir können jetzt nach kurzem Vorgespräch schon mal festhalten, 2 Podcaster sind so halbwach und jetzt haben wir noch eine wache Podcasterin. Das heißt also, ich glaube, so kann man kumuliert ein Gespräch führen. Schönen guten Morgen, Anna-Sarah Lange.
Ja, schönen guten Morgen euch beiden. Wie, seid ihr noch nicht ausgeschlafen?
Wir nutzen, also andere haben Wecker, wir haben einen Podcast. Wir nutzen diesen Podcast, um uns so langsam wach zu reden. Und wir sind kurz davor aufzuwachen, glaube ich.
Also das Gute am Podcast ist ja, es ist ja keine Zoom-Konferenz, ne? Das heißt, man kann ja noch so ein bisschen chillig, loungig in seinen gemütlichen Klamotten hier sitzen. Das sieht ja keiner.
Also ich habe heute, kann ja mal verraten, ich habe wirklich überlegt, ob ich einfach, weil hier 3 Meter neben mir ist mein Bett, was noch warm ist, ob ich einfach aus dem Bett podcaste. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich dann doch ein zu krasser Profi bin.
Es ist Wahnsinn, dass du die 2 Meter in Richtung Schreibtisch gemacht hast. Du bist einfach ein absoluter Vollprofi. Anna, du ja auch. Wir wollen mit dir über unterschiedlichste Sachen reden. Natürlich über den neuen Podcast, den es beim Kicker gibt. Aber vielleicht steigen wir ein mit dem, was du da gestern erlebt hast. Kein Torfestival, das können wir schon vorwegnehmen. Du warst beim, ich glaube, es war das einzige torlose Duell. Also da unser Beileid leider für. aber du kannst mal erzählen, ob da trotzdem ein bisschen Spektakel gewesen ist. Vielleicht für die Zuhörer zu Beginn mal. Du warst nicht für irgendeinen Sender da, sondern für die DFL, also für die Deutsche Fußballliga selber. Ich glaube, den Job kennen gar nicht so viele. Auch die DFL lässt Interviews machen. Da bist du dann immer wieder mal im Einsatz. Vielleicht kannst du erklären, was eigentlich dein Auftrag ist und warum ein Sprachen-Nullmensch wie Benny Zander so einen Job niemals machen könnte.
Hallo, was soll das denn? Also wenn einer von uns der Sprachen-Nullmensch ist, dann du. Ich hatte Französisch, Spanisch an der Schule, habe Schwedisch an der Uni noch gemacht nebenbei. Also was ist das denn jetzt?
Ich hatte auch ganz viele Sprachen im Unterricht, aber das, was am Ende rauskommt, das ist das Entscheidende. Und das ist bei Anna deutlich mehr als bei uns, sind wir mal ehrlich.
Okay, das stimmt.
Ja, höher läget, Benny. Soll ich dich da mal mit deinem Schwedisch auf die Probe stellen oder ist noch zu früh am Morgen?
Es ist noch sehr früh. Ich kann und ich muss auch ehrlich gestehen, es ist so lange her und es war nur ein Semester, dass ich nicht ich heiße Benjamin und ich komme aus Deutschland hinauskomme.
Sei doch ehrlich, das hast du auch nur belegt, weil in der Zeit bei Hansa Rostock die ganzen Schweden gespielt haben und du einfach Fan warst und denen einmal Hallo sagen wolltest.
Da sieht man mal wieder, dass du glaubst, dass ich deutlich älter bin, als ich eigentlich bin. Denn das ist weit vor meiner Zeit gewesen. Aber Anna, bitte beantworte diese sehr gute Frage von
Genau. Ich bin immer für die DFL unterwegs und das sind quasi internationale Interviews, die wir machen. Also wir interviewen die Spieler auch oft auf Englisch oder gerade auch die ausländischen Spieler und das wird dann quasi auf dem internationalen Feed des Spiels ausgespielt und die internationalen Rechteinhaber können sich diese Interviews dann runtergreifen, also so Sender wie ESPN oder Fox, das geht dann also raus in die ganze Welt, sodass die Sender auch Material und Interviews haben nach den Spielen, die sie dann ausstrahlen können. Und gerade jetzt zu Corona ist das natürlich noch wichtiger und interessanter, weil das Reisen ja schwieriger ist und viele Sender gar nicht nach Deutschland kommen können, um die Spiele der Bundesliga selbst zu besuchen und von dort zu berichten.
Wie ist das eigentlich für die Trainer oder auch die deutschen Spieler, wenn die von Leuten wie mir für DAZN schon genervt wurden, aber da immerhin in ihrer Muttersprache antworten konnten und dann stehst du da und sagst, ich mache das hier unter anderem für ESPN, kannst du jetzt nochmal auf komplizierte Art und Weise auf Englisch antworten? Kriegen die das hin oder gibt es Situationen, in denen sie sagen, ey, hör mir auf,
macht ihr das überhaupt? Macht ihr das überhaupt oder wählt ihr bewusst eher Englisch Sprechende aus?
Genau, wir fragen natürlich bewusst eher Spieler an, die Native Speaker sind, also irgendwie aus dem Bereich England oder USA kommen. Da gibt es ja auch einige. Aber es gibt auch Spieler oder Trainer, zum Beispiel Julian Nagelsmann. Also ich meine, der spricht überragend Englisch. Der erklärt dir seine gesamte Taktik auf Oxford-Englisch sozusagen. Also es gibt auch Trainer, weil die Trainer werden ja auch immer jünger. Die sprechen dann wirklich teilweise richtig gutes Englisch. Und es gibt auch Spieler, deutsche Spieler, die auch gut Englisch sprechen. Aber wir machen sehr wohl auch Interviews auf Deutsch. Also da wird jetzt auch keiner verhaftet. We have a grandiose Saison gespielt, sage ich da nur. Also das, zu solchen Situationen kommt es da eigentlich nicht.
War das eigentlich ein DFL-Interview damals? Oder wo hat Roman Weidenfeller das gegeben?
Oh, das weiß ich
nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es war kein DFL. Ich glaube, es war kein DFL-Interview. Es war irgendein ausländischer Sender.
Ich glaube auch, es war irgendwas anderes, ne? Ja, ich meine auch.
Ja, war auf jeden Fall auch grandios. Du hast dann also wahrscheinlich auch mit den beiden Trainern nach dem Spiel gesprochen. Das ist ja bei Unentschieden mal so, mal so. Was würdest du denn sagen, welcher der beiden Trainer, Urs Fischer, Christian Streich, war nach dem Spiel besser gelaunt?
Sie waren eigentlich beide gut gelaunt, würde ich sagen. Und ich glaube, sie waren unterm Strich auch beide zufrieden mit dem Ergebnis. Urs Fischer sowieso. Und ich glaube, für Christian Streich und Freiburg war das auch ganz gut, dass man jetzt nicht verloren hat an der alten Försterei, weil man konnte ja vier der letzten sechs Spiele nicht gewinnen, wenn man mal dieses unglaubliche Spiel in Gladbach ausklammert. Deshalb war das, glaube ich, ganz gut, da einen Punkt mitgenommen zu haben. Und ja, ihr habt es ja schon gesagt, ich hatte mir schon irgendwie Tore erwartet, aber am Ende haben beide sehr diszipliniert gespielt und damit auch alles wegverteidigt. Und daraus wurde dann leider nichts. Christian Streich hatte ja sogar taktisch noch ein bisschen umgestellt. Er wollte Union da nicht in die Karten spielen, also hinten mit Dreierkette. Aber ich glaube, am Ende waren beide zufrieden mit dem Ergebnis.
Ja, ich wusste ja, dass wir heute miteinander sprechen, deswegen habe ich natürlich genau drauf geguckt und dachte mir, jetzt gönnt doch der Anna wenigstens einen Treffer. Und ich meine, es ist nicht so, als hätten sie nicht genug Chancen gehabt, ne? Also ich erinnere mich gerade so zweite Halbzeit, ungefähr Anfang, Kübler. Alter Vater, läuft alleine durch und Wems dem Lute den Ball wirklich einfach nur auf den Waschbrettbauch, komplett zentral, also das ganze Tor vor sich und dann einfach voll Karacho mit dem etwas schwächeren linken Fuß.
Das hätte ich übrigens gerne im englischen Interview so nochmal gehört, wie du übersetzt hättest, you Wemst the ball on the Waschbrettbauch of the goalkeeper.
Ja. Ich habe übrigens tatsächlich mit Lukas Kübler nach dem Spiel gesprochen, auf Deutsch allerdings, und er war natürlich schon ein bisschen zerknirscht, dass er diese Chance da nicht genutzt hat und hat natürlich gesagt, naja, den hätte ich machen müssen und hoffentlich klappt es irgendwie dann am Samstag gegen Leverkusen. Aber er hatte ja auch noch eine ganz andere irre Szene. Das war, glaube ich, in der 66. wo er dann gemeinsam mit Marc Flecken auf der Linie diesen Ping-Pong-Angriff von Union wegverteidigt hat. Also da war er dann ja auch sehr wertvoll. Und gab ja auch noch, ich glaube, ganz kurz vor Schluss war das, ne? Lienhardt mit dem Kopfball, also da hätte es auch noch mal 0-1 stehen können. Man hatte in der zweiten Halbzeit schon so das Gefühl, ja, dass beide Mannschaften treffen können, so wie ihr das schon gesagt habt.
Hatte man denn auch das Gefühl im Stadion, als du die beiden Mannschaften jetzt gesehen hast, dass da einfach zwei an sich selbst glaubende, mit breiter Brust auftretende Teams aufeinandertreffen? Weil ich meine, man muss sagen, ja, die Freiburger jetzt 26 Punkte, Platz 5, Union 24 Punkte, die spielen ja beide eine so gute Saison, das strahlen sie wahrscheinlich auch aus, ne?
Ja, absolut. Ich meine, so neben Hoffenheim und Mainz sind das ja schon so ein bisschen die Mannschaften der Stunde. Und Union, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, hat nur eins der letzten 25 Heimspiele verloren. Und Christopher Trimmel hat auch nach dem Spiel gesagt, das zeigt auch einfach, wie viel Arbeit da drin steckt. Und ich finde, ich kann mich bei Union an kein Spiel erinnern, wo man mal irgendwie gedacht hat, oder lässt jetzt mal einer ein paar Prozent nach. Also die fressen sich ja wirklich in jedes Spiel rein. Also deren Einstellung, das finde ich immer Wahnsinn. Und klar, Freiburg, immer noch beste Defensive in der Liga. Also zuletzt haben sie sich ja nicht unbedingt immer für ihre Leistung belohnt. Also sprich, die Ergebnisse waren nicht immer zufriedenstellend. Aber ich finde, es ist ja Wahnsinn, was Freiburg da diese Saison spielt. Also da hat Christian Streich eigentlich wieder ein gutes Händchen.
Jetzt haben wir also gelernt, was du an den Spieltagen treibst, aber wir haben es schon angekündigt, du bist ja mittlerweile nicht nur quasi Field-Reporter und Live-Kollegin von uns, sondern du bist eben mittlerweile auch Podcast-Kollegin von uns. Wir haben unsere Kicker-Podcast-Familie erweitert um den Podcast Female View on Football, den du zusammen mit Valeska Homburg machst. Ich überlege mir immer noch, was die beste Abkürzung dafür ist, weil wir haben so eine catchy Abkürzung, weißt du, KMD, das kann man so schön, bei euch weiß ich noch nicht, FVOF, aber da muss ich mir noch irgendwas überlegen, aber das ist ja egal. Ich habe schon angekündigt, erste beide Folgen, Bo Svensson und die Bundestrainerin, die wir auch schon hier mal bei uns hatten, Martina Voss-Tecklenburg. Wir haben vorhin über Mainz gesprochen und Kollege Schlüter hat ja wieder geschwärmt von denen und dann fiel auch der Satz, ja, und dann kommt man am Ende wieder bei Bo Svensson raus. Ihr habt ihn hautnah erlebt. Wie hast du ihn erlebt in diesem ausführlichen Interview, was ihr mit ihm geführt habt?
Ja, das ist doch echt ein cooler Typ, oder? Also der war ganz ohne Berührungsängste. Wir saßen da wirklich in so einem ganz kleinen, engen Container uns ja relativ nah gegenüber, weil nicht so viel Platz war. Natürlich alles Corona-konform und getestet, aber er war uns gleich aufgeschlossen gegenüber und es war sehr interessant einfach zu sehen, was er auch abseits des Platzes und des Fußballs für ein Typ ist, der sich früher, als er 16, 17 war, sich mal so ein bisschen verloren hat. Ich glaube, das geht ja vielen Menschen so, ja, wenn man jugendlich ist, man weiß nicht so genau, wo führt der Weg hin, was will man eigentlich machen. Und bei ihm war es natürlich so, er war dann irgendwie schon Fußballprofi. Das Ganze findet dann auch also so ein bisschen, ja, in der Öffentlichkeit statt. Und das macht es dann, glaube ich, auch noch schwierig. Und er hat in der Zeit viel die Philosophen gelesen. Das fand ich dann sehr interessant. Darüber spricht er, wie er da eigentlich dann seinen Weg gefunden hat und über seine Familie, über seine Frau. Die Skandinavier haben nachher noch mal so ein bisschen ein anderes Familien- und Frauenbild, als wir das vielleicht haben. Also das war auf jeden Fall sehr interessant. Er gibt da sehr intime Einblicke eigentlich in seine Gedanken und in sein Familienleben.
Alles nachzuhören im neuen Kicker-Podcast Female View on Football. Also wenn das ein Buch wäre, das ihr da regelmäßig schreiben würdet, dann hätte man so einen Klappentext und könnte nochmal grob nachlesen, was eigentlich die Idee ist. Aber wir geben dir, weil es im Podcast selten Klappentexte gibt, hier gern nochmal die Gelegenheit, um vorzustellen, wie oft man euch hören kann, was die Idee ist mit diesem neuen Podcast, den wir da in die Kicker-Familie mit aufgenommen haben.
Also wir erscheinen einmal im Monat, immer am letzten Freitag des Monats, diese Woche ein bisschen früher, nämlich genau morgen. Und das passt dann auch zum Spiel, wo ich gestern war. Da ist nämlich zu Gast der Kapitän des SC Freiburg, Christian Günther. Und es geht eigentlich darum, dass es ja auch noch einen anderen Blick gibt auf den Fußball, nämlich den weiblichen. Und wir sind ja eigentlich durch die Gesellschaft anders geprägt, haben andere Erfahrungen gemacht als Männer, stehen auch vor ganz anderen Herausforderungen in dieser Welt. Und das führt natürlich zu anderen Sichtweisen. Und die wollen wir gerne abbilden, weil die immer noch zu wenig gehört und akzeptiert wird. Und es geht auch gar nicht darum zu sagen, männlich, weiblich, besser oder schlechter, sondern es geht einfach um Diversität. Und das Thema Female Empowerment ist ja gerade ein großes. Und da wollen wir eigentlich gerne unseren gesellschaftlichen Beitrag dazu leisten. Und im Übrigen bezieht sich dieses Thema ja nicht nur auf den Fußball, sondern auch auf andere gesellschaftliche Bereiche, ob das jetzt Politik ist oder in den Firmen, Frauenquote etc. Also das kann man wirklich auf die ganze Gesellschaft ausweiten.
Die neue Folge mit Christian Günther also ab 17. Dezember, ne? Also ab morgen, hast
ganz
du gerade
genau
gesagt. Genau. Und dazu eben auch noch die ausführlichen Gespräche mit Martina Voss-Tecklenburg und Bo Svensson und ansonsten immer regelmäßig am letzten Freitag im Monat. Das ist ein sehr guter Termin. Es soll Menschen geben, die neben diesem Kicker Meets the Zone Podcast noch einen Schiedsrichter-Podcast haben, der auch immer am letzten Freitag im Monat erscheint. Also da werdet ihr gefüttert mit Podcast satt an diesem Tag. Kann ich nur empfehlen. Female View on Football mit Valeska Homburg und mit Anna Sarah Lange. Vielen lieben Dank für deinen Besuch
genau.
hier. Und dann bin ich mal gespannt.
Eine Frage hätte ich an euch beiden noch, wenn ich darf.
Ja, klar.
Also ich war ja so begeistert von eurem weihnachtlichen Plätzchenbacken bei Mutter Schlüter in der Küche. Ich dachte übrigens, ihr würdet da jetzt nochmal einen weiteren Küchengroßangriff starten. Was ist denn daraus geworden?
Ja.
Oh, guter Punkt.
Schwieriges Thema. Also Alex und ich haben uns einfach abseits des Mikros so entfremdet, dass wir eigentlich nur noch...
Ja, ich bin
also
vor allen Dingen...
Also steht das Valeska und mir auch bevor, ja?
Ja, also ist ein gefährliches Pflaster. Ja, es kann zusammenschweißen, aber es kann auch entfernen. Die ganze Wahrheit ist natürlich, dass ich über die letzten 12 Monate meine Backskills so erweitert habe, dass Benny große Sorge hätte, da abzustinken. Und das kriege ich, da kennt ihr mich ja genug, auch gut im Podcast verkauft und deutlich gemacht, dass ich hier im Backladen meiner Mutter in der Küche nämlich eigentlich den ganzen Laden schmeiße. Aber ja, vielleicht ist das eine Idee. Wir haben am Montag noch was Besonderes vor in der letzten Folge vor Weihnachten. Vielleicht wird es diesmal nicht Plätzchen backen, sondern ein bisschen was anderes. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber da könnte was gehen. Ja, gute Idee auf jeden Fall. Danke für den Reminder.
Ja, da höre ich mal rein, auch wenn ich mir das schwer vorstellen kann, dass du jetzt der Küchenchef bist, Alex, aber gut.
Also wichtig ist, dass meine Mutter heute nicht zuhört.
Das
da brauche ich Fotomaterial.
Also wenn man einmal mit diesen Menschen zusammen in der Küche gestanden hat, ne, und damals war ja die Mama noch daneben gestanden, die immer nur mit dem Kopf geschüttelt und ihn weggeschickt hat und dann quasi selber, das war, da erinnere ich mich gern dran zurück. Müssen wir wirklich mal machen, irgendwie so ein Revival. Ich meine, man kann ja theoretisch auch im Januar noch Plätzchen backen, Schönmann. Das werden wir jetzt kurzfristig im Dezember nicht mehr hinkriegen, dafür sind wir einfach zu busy.
Ja. Ihr könntet ja auch mal so ein schönes Weihnachtsmenü zaubern und Valeska und ich kommen dann zum Probeessen vorbei, um das Ganze dann zu bewerten.
Hoppla, ja. Aber ich weiß nicht, also meine Kochskills sind okay.
Also das ist wie immer bei Dates, wenn ich Mutti mitbringen kann, dann bin ich dabei. Aber ich traue mich nicht alleine vor euch zu kochen.
Kannst Mutti mitbringen, aber kochen müsst ihr dann schon selber, ihr beiden.
Ja, okay, gut.
Okay, wir überlegen uns das. Vielleicht im neuen Jahr. Auch eine Art Vorsatz. Anna, ganz lieben Dank dir nochmal. Also ihr merkt schon, die Dame kann plaudern und ihr könnt ihr jetzt zuhören. Einmal im Monat, morgen neue Folge mit Christian Günther. Ich freue mich sehr drauf und sag nochmal danke für deinen Besuch hier bei uns im kleinen KMD-Podcast.
Ja, gleichfalls danke, dass ich bei euch hier zu Wort kommen durfte. Ich wünsche euch noch viel Spaß und vielleicht werdet ihr noch ein bisschen wacher zum Ende des Podcasts. Also ich finde, man merkt es euch nicht an. Ihr seid im besten Lauderlaune.
Okay, gut. Dann bin ich ja beruhigt. Danke dir. Schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten. Bis bald.
Gleichfalls. Ciao.
Ciao. Ich stehe ja oft neben Anna Sarah Lange bei den Spielen, die wir dann mit der Zone im Stadion machen. Und ich muss wirklich zugeben, ich habe mich jetzt nicht getraut, es ihr zu sagen, aber wenn sie dann anfängt, Spanisch zu sprechen mit einem, zum Beispiel Marc Roca, dann hasse ich sie schon sehr. Weil, also das ist wirklich, also da ist sie dann der Streber unter den Reportern. Wenn du wirklich das Gefühl hast, du stammelst dir gerade hier nebenan mit Julian Nagelsmann in deiner Muttersprache einen ab und sie spricht das fließendste Spanisch, das je gesprochen wurde. Also das ist schon, ich denke mir dann immer, vielleicht klingt es auch nur so geil und inhaltlich ist das alles gerade Quatsch, aber nee. Das ist der einzige Strohhalm, den ich habe im großen Konkurrenz-Haifischbecken Bundesliga-Reporter.
Wird inhaltlich auch gut sein. Ist dir übrigens mal aufgefallen, das ist ja bei ihr so und auch zum Beispiel bei einem Domenico Tedesco, der auf seiner Antrittspressekonferenz bei RB auch nach seinen Sprachen gefragt wurde und das ist den Leuten, die diese Sprachen sprechen, immer ein bisschen unangenehm, weil die selber bringen das so gut wie nie aufs Tableau, dass sie ja so viele Sprachen sprechen. Ne? Jan Henkel zum Beispiel Beispiel auch so ein Beispiel. Aber die werden halt immer dann darauf angesprochen. Domenico Tedesco saß dann auch da und dann hat er mal so vorgezählt, ja, also das und das spreche ich fließend und das und das. Dann hat er sich ja jetzt auch noch Russisch beigebracht. Vollkommen gaga.
Liebe Hörer, spult jetzt einfach nochmal so 12, 13 Minuten zurück und vergleicht mal Benny Zander mit Domenico Tedesco und anderen Bundesliga-Trainern, wenn es darum geht, zu verheimlichen, schüchtern sympathisch damit umzugehen, dass man Sprachen spricht oder eben nicht. Aber hey, wir gucken nach vorne. Beziehungsweise
ich kann auch eingestehen, dass ich das meiste davon bis auf Englisch überhaupt nicht mehr brauche und deswegen zum Beispiel mein Spanisch ungefähr so brach liegt wie deine Frisur.
Ja, das finde ich aber auch eine gute Sache. Ich spreche 10 Sprachen fließend, also ich sprach lange 10 Sprachen fließend, aber ich brauche sie alle nicht, darum habe ich sie jetzt einfach zur Seite gelegt. Aber sag Bescheid, wenn ich sie wieder rausholen
soll. Ich spreche noch nicht mal Deutsch fließend. Wir machen jetzt weiter mit, was machen wir? Komm, wir machen weiter mit Gladbach, oder?
Ja.
Oder? Komm.
Ja, war das Frühspiel am Mittwoch, Gladbach gegen Frankfurt. Eine Mannschaft, die zuletzt auf dem aufsteigenden Ast unterwegs war, wie groß und dick der auch immer in tragender Funktion ist, nämlich Eintracht Frankfurt und eine Mannschaft, die, ja, man kann gar nicht sagen, mit einem Abwärtstrend unterwegs ist, sondern doch eher im freien Fall, Borussia Mönchengladbach, und es sollte sich genau so fortsetzen. Die beiden Trends, sie halten an, denn Gladbach verliert dieses Spiel mit 2-3 und wieder werden Fehler gemacht, die ich einfach nicht verstehe. Also alleine der letzte Treffer, 2-3, stümperhaft verteidigt von Borussia Mönchengladbach. Zakaria, also auch viele individuelle Fehler, zum Beispiel vor dem 1-1 mit einem Aussetzer, mit einem Ballverlust. Es geht genauso weiter und andersrum für Frankfurt, obwohl sie jetzt sogar auch die ein oder andere Verletzungssorge haben in der Offensive. Jakic musste zum Beispiel ausgewechselt werden. Sie gewinnen auch dieses Spiel nach Rückstand. Gegen Leverkusen war das alles natürlich nochmal ein bisschen spektakulärer, nach einem 0-2, 5-2, aber sie gewinnen das nächste Spiel und stürzen Gladbach, da sind wir dann beim Vergleich zum VfL Wolfsburg, mindestens mal noch weiter in die Krise, denn da drin waren sie, glaube ich, schon vorher.
Die Gegentoranzeige steht mittlerweile bei Gladbach, letzte 4 Spiele 17 Tore, die man kassiert, ne? Und dieser ganze Spielverlauf, also ich saß zwischenzeitlich in der zweiten Halbzeit da, ich habe das Spiel komplett gesehen und war vollkommen irritiert. Ich war irritiert von der Spielweise, von dem, was auf dem Feld passiert. Ich war irritiert, weil ich das so nicht im Hinterkopf hatte. Ja, es war nur eine deutlich eingeschränkte Zuschauerzahl in Gladbach. Ich glaube, knapp über 10.000. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich war auch vom Anhang irritiert. Denn der hat nicht dazu beigetragen, dass Borussia Mönchengladbach größere Chancen bekommen hat, dieses Spiel zu gewinnen. Das war
ich würde vermuten, auch der Anhang war irritiert.
Ja, die waren auch irritiert und deswegen kam das vielleicht so. Aber ich dachte mir zwischendurch, irgendwann kippte, okay, komm, wir gehen mal in den Spielfilm rein. Frühe, ganz frühe Führung, eigentlich ist es ja perfekt gelaufen, ne? Ganz frühe Führung durch Flo Neuhaus, der hat quasi so eine Doppelzehn gespielt, ne, mit Player, so um den Embolo herum, so den rechten Zehner hat er gegeben. Und dann fahren die einen wunderbaren Konter. Und was da heraussticht, ist Joe Skellys Kopfballvorlage. In der Luft erstmal so die Balance zu halten und den dann vor allem so temperiert zurückzuköpfen nach der Flanke von der linken Seite, genau auf Neuhaus, der das Ding da reinhaut. Hatte gegen Leipzig noch 90 Minuten auf der Bank gesessen und so gehen die ganz früh in Führung. Und Gladbach, da war ich nämlich noch nicht irritiert in der ersten Halbzeit, spielt ja eine super erste Halbzeit. Die Irritation setzte dann kurz vor Ende von Halbzeit Nummer 1 ein, als man sich völlig unnötig, aber völlig unnötig nach einer, ich sag mal, guten ersten Hälfte noch den Ausgleich einfängt. Dennis Zakaria fängt vorm eigenen 16er an, in den Dribbling zu gehen. Ball ist weg, dann geht's ganz schnell. Dann steht in der Mitte Boré ganz alleine. Der denkt im ersten Moment noch, er ist im Abseits, jubelt gar nicht. Aber hinter ihm hebt Ginter das auf. Das ist wieder so ein Tor, was du genau in dieser Phase gerade als Gladbach eben frisst. Ne? Von der kompletten Entstehung her.
Es ist verrückt, weil wir wieder zurückblicken müssen auf vor ein paar Wochen, als wir hier beide gesagt haben, Zakaria Kone, das ist jetzt die Zentrale, die für Ordnung sorgt, die alleine dafür sorgt, dass die gegnerischen Mannschaften auf den Spielplan schauen und so ein bisschen zusammenzucken, wenn sie wissen, wir spielen gegen Gladbach, weil da wird es mit den beiden wehtun. Das sind zwei super Athleten. Jetzt hat Hütter erstens in den letzten Wochen diese Stabilität überhaupt gar nicht erkennen können von seiner Mannschaft. Und dann jetzt auch nochmal ein bisschen umgestellt, also Zakaria hinten rein und Kone dann an der Seite von Dänisch. Du hast gesagt, diese Doppel-10 Neuhaus, der also jetzt eine neue Position finden muss, immerhin diesen Treffer macht, aber eben nicht mehr im Zentrum auf der 6er, 8er Position unterwegs ist, zumindest aktuell, Kramer später noch eingewechselt worden. Also es bleiben unglaublich viele Fragezeichen da. Wo waren wir angekommen? Beim 1-1, ne?
Genau, wir waren, und damit geht es ja quasi in die Pause, ne? Und dann der Anfang dieser zweiten Hälfte ist ja vollkommen durchgeknallt, ne? Frühe Führung Frankfurt zu Beginn, Lindström, der steht wieder alleine, der steht fast genauso alleine wie Boré beim 1-1.
Hat auch einen guten Lauf jetzt, Lindström,
ja.
Was meine Kickermannschaft freut. Ja. Ich hatte ihn fast abgeschrieben, muss ich zugeben, aber auch jetzt wieder an mehreren Toren beteiligt.
Knallt den da unters Dach nach der flachen Flanke von Indika, super laufig von Indika in dem Moment, ne? Der da vorne mit rein sticht. So, Spiel gedreht. Dann denkst du dir, oh, jetzt mal gucken. Es wackelt schon ein bisschen. Dann kriegen sie die Gladbacher einen Elfmeter, einen Strafstoß. Ich bin immer noch übrigens unschlüssig, was diese Szene angeht. Da Costa gegen Kone, der trifft ihn ganz leicht. Er trifft ihn, aber er trifft ihn ganz leicht. Und da gehen bei mir sofort die Alarmglocken an, weil ich mir denke, nicht jeder Kontakt, auch am Fuß, ist unbedingt auch ein Foulspiel. Und das gilt nicht nur im Mittelfeld, das gilt auch im Strafraum. Sag mir mal deine Meinung dazu, weil ich mir dann gedacht habe, ist das wirklich, was da Costa da macht? Es ist unstrittig, dass er ihn trifft, aber das ist doch nicht ursächlich für den Sturz von Kone dort.
Das ist für mich der entscheidende Satz. Es gab dann auch nochmal eine ganz schöne Zeitlupe, die sehr deutlich zeigt, dass dieser Kontakt definitiv da ist, dass der Fuß dadurch auch klar seine Richtung verändert. Also ein Kontakt mit Wirkung, kann man dann ja sagen. Aber genau das, was du sagst, war auch mein Gedanke und der Grund, weshalb ich ihn eigentlich jetzt eher nicht gegeben hätte. Danach tritt er normal auf und läuft weiter und du kannst so richtig mitsehen, wie lange es braucht, diesen Kontakt im Gehirn ankommen zu lassen. Genau. Bei mir hätte es definitiv noch 3 Schritte länger gedauert, aber dann fällt er. Und das ist der beste Beweis dafür, dass dieser Kontakt eben nicht ursächlich war, nicht der Grund war für den Sturz. Also klar, im übertragenen Sinne, wie gesagt, lange Leitung, definitiv, denn er hat unten den Kontakt gespürt und hat dann gesagt, ich muss nicht weiterlaufen. Aber du merkst halt richtig, dass der Fuß eigentlich in der Lage war, weiterzulaufen. Und das ist diese Nummer, nicht jeder Kontakt in den Elfmeter. Also ich finde auch eher nicht. Aber hast du im Kopf, hat der Schiedsrichter direkt auf den Punkt gezeigt, weil dann ist es halt im Zweifel wieder eher so ein Ding, wo der VAR sagen muss, mit dem Kontakt kann ich aber jetzt nicht sagen, ich überstimme dich, weißt du?
Ja.
Das finde ich dann, man muss ja immer schauen, wie wurde die ganze Sache denn eigentlich entschieden und wie ist der Prozess gelaufen. Wenn der Schiedsrichter direkt sagt, ja, ich war direkt in der Nähe, hab einen Kontakt gesehen, zeige auf den Punkt, dann finde ich, ist es kein Fehler, im Gegenteil, vom VAR zu sagen, VAR zu sagen, ich überstimme dich jetzt,
vom VAR allen.
Wissen die wenigsten, aber die bekleiden jetzt den Kölner Keller. Also so würde ich es jetzt sehen. Und deswegen, ja, schwierig, aber ganz schwer als klare Fehlentscheidung zu werten.
Ja, ich glaube, es war genau so. Also Schiedsrichter zeigt auf den Punkt und dann kannst du als VAR einfach nicht sagen, ja gut, es ist ja ein Kontakt, also es ist keine 100%ige Fehlentscheidung. Und dann bleibt der bestehen, Benzebaini verwandelt, 54. Und dann
sehr sichere Elfmeterschütze. Ja. Das ist zumindest ein Lichtblick für Gladbach. Da haben sie einiges liegen lassen in den letzten Jahren eigentlich.
Die ja übrigens, ne, also Kein Hofmann haben wir ja gesagt, verletzt, Stindel gesperrt. Also das ist schon, Elvedi auch noch krank gewesen. So, und dann machst du 54. das 2-2 und eine Minute, ich glaube, wie viel waren es so? Um die 60, 65 Sekunden später kriegst du dann durch Kamada genau rein in dieses, ach, vielleicht können wir damit jetzt mal wieder ein bisschen Oberwasser kriegen, ein bisschen Ruhe in unser Spiel bekommen. Kamada, das 3-2, dann trifft er danach sogar Lindström noch den Pfosten und zack, wackelt das ganze Kartenhaus wieder brutal. Und das war der Moment, den ich vorhin meinte, ne? Danach irgendwann kippte wirklich die Stimmung im Borussia-Park eigentlich komplett. Pfiffe, Raunen, auch nach dem Platzverweis im Übrigen, der dann ja noch kam, ne?
Tuta.
Von Tuta, 20 Minuten vor dem Ende, ganz, ganz doof, gelb vorbelastet, hält dann Thuram fest. Auch danach hast du richtig gemerkt, wie sehr das alles gerade am Wackeln ist. Und ich meine, Max Eber sitzt mit unten auf der Bank und wird das registrieren, dass eben von den 10.000, die im Stadion waren, die du gehört hast, das waren die Frankfurter. Und von den anderen kam auch nach Kopfball Kramer, nach Distanzschuss Kramer, nach Hermann Chance, kam kein wirkliches, so Jungs, Ärmel hoch, das war jetzt alles Kacke die letzten Wochen. Aber jetzt holen wir uns zumindest noch diesen Punkt. Das ist mir schon extrem aufgefallen, weil man halt im Gegensatz dazu so krass die Frankfurter gehört hat.
Ja, es gab von Max Eberl eine ganz interessante Aktion draußen an der Seitenlinie. Ich glaube, es war nach der Kramer-Chance. Auch Ginter hatte dann ja noch 2 Chancen mit einem Distanzschuss aufgerückt.
Habe ich gerade Kramer gesagt, ich meinte die Ginter-Gelegenheit, Kopfball und Distanzschuss,
genau. Genau, ich glaube, es kann auch nach der Chance gewesen sein, dass er so also in Richtung Spielfeld geht und eben dieses, komm, Brust raus, so, wir erspielen uns Chancen, wir sind jetzt in Überzahl, wir ziehen das durch, so eine Aktion, wo man dann sagen kann, gut, dass das macht, schade, dass das machen muss, weil das natürlich auch viel verrät über den aktuellen Zustand der Mannschaft, denn er nimmt das natürlich am allerbesten wahr, zusammen mit seinem Trainer, der natürlich, wir haben ausführlich drüber gesprochen, mit dieser Niederlage jetzt nicht weniger in der Kritik steht als vor diesem Spiel. Also ganz, ganz schwierige Situation. Ich habe es gesagt, ich verstehe weiterhin vieles bei dem, was sich da in Gladbach in den letzten Wochen entwickelt hat, nicht. Aber was ist unser großer Vorteil hier, Benni? Ich muss nur einmal in den Keller anklopfen und dann sind wir in der Regel ein bisschen schlauer.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
Borussia Mönchengladbach kassierte beim 2:3 gegen Eintracht Frankfurt die vierte Bundesliga-Niederlage in Serie. Mit nur 18 Punkten nach 16 Spieltagen ist es für die Borussia die schlechteste Zwischenbilanz seit der Saison 2016-17. Damals waren es sogar nur 16 Punkte. Zudem kassierte Borussia Mönchengladbach die achte Niederlage in 16 Spielen. So oft hat die Borussia zuletzt ebenfalls in der Saison 2016-17 verloren und damals musste Trainer André Schubert nach 16 Spieltagen den Hut nehmen. Das Hauptproblem der Gladbacher ist aktuell natürlich die Defensive. 17 Gegentore kassierten die Fohlen in den letzten vier Spielen. Das gab es in der langen, langen Bundesliga-Geschichte der Borussia zuvor nur ein einziges Mal. In der Abstiegssaison 1998-99 kassierte die Borussia in den letzten vier Spielen des damaligen Trainers Friedel Rausch sogar 19 Gegentore. Und nur mal so zum Vergleich, in der kompletten ersten Hinrunde unter Adi Hütters Vorgänger Marco Rose in der Saison 2019-20 gab es insgesamt nur 18 Gegentore. Neben der defensiven Stabilität springt aber auch noch ein weiterer Punkt ins Auge und das sind vor allen Dingen die läuferischen Daten. Die Borussia hat mit 214 Sprints pro Spiel die zweitwenigsten aller Bundesligisten und auch bei den intensiven Läufen zum Beispiel liegt Gladbach nur auf Platz 17 im Ligavergleich. Zudem lief auch kein Team weniger in den letzten vier Spielen als die Borussia mit im Schnitt nur 108 Kilometern pro Spiel. Jetzt geht's zum Hinrundenabschluss für die Borussia ja zu den formstärken Hoffenheimern, ein Team, das eben nicht nur in der Tabelle deutlich vor den Fohlen steht, sondern unter anderem auch bei den intensiven Läufen, denn da haben sie die meisten der Liga. Tipico sieht dabei die TSG mit einer 2,1er-Quote als deutlichen Favoriten.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
Eider Daus, Freddy Tappe.
Eider Daus? Okay.
Oh Mann. Ich weiß auch nicht, wo sich das mal entwickelt hat. Aber das wären so die Wörter, die ich Marc Rocker an den Kopf schmeißen würde. Eider Daus, Marc Rocker. Back in the Bundesliga.
Also, Gladbach, Krise. Frankfurt gewinnt 6 der letzten 9 Pflichtspiele, schiebt sich oben an die internationalen Ränge ran. Und dann wollen wir noch durch den restlichen Mittwoch durchgehen. Wir haben am Ende einen 3:0 Heimsieg für Borussia Dortmund gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das war jetzt nichts, was leicht von der Hand geht, den Dortmundern. Ja. Ne? Handelfmeter, der war vertretbar von Bauer, finde ich. Den braucht es dann, um sie zumindest in Führung zu bringen in der ersten Halbzeit durch Erling Haaland. Dann haben sie richtig Schwein, das sage ich ganz ehrlich, und da haben die Fürther sich auch zu Recht aufgeregt, dass Fürth nicht die komplette zweite Halbzeit in Überzahl spielt, weil Jude Bellingham, der gelb gesehen hat, jetzt muss ich nochmal kurz rekapitulieren, weil er im Sichtfeld des Torhüters Sascha Burchard rumgeturnt ist, als der die Mauer stellen wollte, das unsportlich gelb und dann kurz vor der Pause legt er sich den Ball zu und fackelt da, er trifft zwar auch den Ball, aber vor allem trifft er auch unglaublich viel Gegenspieler und die Fürther sagen ganz klar, wenn das einer von uns gewesen wäre, dann wäre der sofort vom Feld gegangen.
Ja, also hat Stefan Leitl nach dem Spiel gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig, weil das sind Sätze, die haben wir vor wenigen Tagen noch von den Gelb-Schwarzen gehört, beziehungsweise nach dem Topspiel gegen die Bayern. Also wir sollten, ich hole uns damit rein, weil ich es jetzt einfach machen kann, mir kann ja niemand widersprechen, in diese Bundesliga-Familie. Wir sollten aufpassen, dass wir da jetzt nicht gerade einen Trend lostreten, der am Ende nicht gut ist für die Schiedsrichter. Weil da immer mitschwingt, ja, die sind nicht neutral. Und das möchte ich weiterhin bezweifeln. Also du bist der Mann mit dem Schiedsrichter-Podcast, wie du auch schon in dieser Folge einmal dezent hast durchgucken lassen. Da bist du clever. Aber ich habe zumindest so viel Ahnung, dass ich weiß, man sollte nicht den Gedanken entstehen lassen, das ist brandgefährlich, dass Schiedsrichter tatsächlich nicht neutral in so eine Partie reingehen. Dass sie Fehler machen, das ist klar. Aber das finde ich so ein bisschen gefährlich und trotzdem klar. Also das war verdammt ärgerlich für Greuther Fürth. Denn sie haben in diesem Spiel, auch wenn das Endergebnis überhaupt nicht danach klingt, die Chance gehabt, Dortmund den nächsten Dämpfer zu versetzen. Also es hätte auch ein sehr ähnliches Spiel, wie die Dortmunder gegen Bochum erlebt haben, werden können. Aber dieser Nicht-Platzverweis hat natürlich dazu beigetragen, dass Dortmund kompakter war. Es wurde direkt auch reagiert von Marco Rose in der Pause, Dahoud reingekommen. Also Bellingham, bevor er dann mit dem nächsten Fall runterfliegt, lieber gleich rausgenommen, um in Gleichzahl weiterspielen zu können. Das hat aber eben auch dazu geführt, war nicht der alleinige Grund, aber auch dazu geführt, dass Dortmund einfach keine Spielkontrolle hatte, dass sie so viel zugelassen haben nach Kontersituationen im Hinterkopf, obwohl man doch führt, nach klassischen Aufbausituationen von Greuther führt. Die haben ja immer wieder spielerische Ansätze. Das ist ja das Verrückte an dieser Mannschaft von Stefan Deitl. Die zeigen ja in Ansätzen immer wieder, dass die sich auch spielerisch gegen eine Mannschaft wie Dortmund behaupten können und auch mal Torchancen erspielen können, obwohl sie in der Tabelle so krass weit unten und abgeschlagen dastehen. Aber dann ist es eben doch wieder ein Erling Haaland, der Unterschied macht. Dann ist es auch noch ein eingewechselter Malen, der mit neuer Frisur vielleicht auch mein Kicker-Team jetzt ein bisschen voranbringt, hat zum 3:0 Endstand getroffen. Haaland übrigens beim 2:0. Wir hatten über das Kopfballpendel, das offensichtlich im Sommer penetriert wurde, gesprochen, mit astreiner Kopfballtechnik. Und dann muss man doch sagen, ist es am Ende der zumindest auf dem Papier klare Sieg. Marco Rose hat aber gesagt, Ergebnis super, der Rest muss uns ärgern.
Drei Randbemerkungen noch dazu. Julian Brandt wieder gut, zwei Vorlagen, wieder ein gutes Spiel von ihm. Pfiffe vom BVB-Anhang in der zweiten Halbzeit. Irgendwann wurden sie dann unruhig, weil sich auch die Leute auf der Tribüne denken, ey, könnt ihr jetzt mal bitte Greuther Fürth an die Wand spielen und das dann doch offensichtlich nicht so einfach ist. Und ich möchte mal den Kollegen Stefan Döring auf Twitter zitieren. Rafa Guerrero hat ja wieder gefehlt, ne? Und diese Zahl hat mich umgehauen. Seit 2016 hat Rafa Guerrero insgesamt 171 Pflichtspiele für den BVB bestritten und 75 verletzungsbedingt verpasst. Und das ist, wenn man das dann nochmal so schwarz auf weiß liest, schon richtig krass, weil der halt auch einfach ein brutaler Pechvogel ist, der ihn dann natürlich da hinten links immer wieder abgeht. Weil Nico Schulz einfach, hart ausgedrückt, kein adäquater Ersatz ist.
Waren das schon drei Punkte?
Drei Punkte.
Nicht mitgezählt.
Brandt, alle Fans.
Ach ja, Gerät. Genau. Und sehr gut, ja. Kannst alle deine Knoten aus dem T-Shirt lösen. Bitter für Fürth, gar keine Frage. Und zumindest mit diesen drei Punkten ein gewisses Durchatmen für Dortmund, obwohl es eben kein gutes Spiel gewesen ist. Das meiner Meinung nach beste Spiel des Spieltages hat in Leverkusen stattgefunden. Sowieso auf dem Papier das Top-Duell dieses Spieltages, Leverkusen gegen Hoffenheim. Und dieses Spiel sollte halten, was es versprochen hat. Ein Rauf und Runter, gerade in der zweiten Halbzeit, Torchancen en masse. Und dann sind wir wieder beim Thema, das wir schon mal beim Duell Leverkusen gegen Dortmund hatten. Torchancen, die in erster Linie entstanden sind, weil die Offensivspieler was Gutes gemacht haben und nicht, weil die Defensivspieler ganz viel schlecht gemacht haben. Es gehört immer dazu, dass die dann auch was zulassen und so sind zum Beispiel auch die Tore entstanden. Ein Schick hat mittlerweile die letzten 8 Leverkusener Treffer alleine erzielt, wieder Doppelpack. Auch da ein wunderschöner Kopfball übrigens. Ich finde ja Kopfbälle aus mindestens 14 Metern haben immer was Besonderes. Ich glaube, so 14 Meter ist für mich die Grenze. Da gehört dann auch eine gewisse Dynamik dazu. Er ist, wie sich das dann für so eine Situation gehört, auch mit schönem Schwung in den Ball reingekommen. Aber ich finde, das sind so die Fernschüsse unter den Kopfballtoren ab 14 Metern.
Ja, ich sage ab 12, aber ich weiß, was du meinst. Aber ich würde noch 2 Meter vorgehen. So knapp hinter dem Elfmeterpunkt geht es für mich los.
Ja, okay. Ja. Ich ändere meine Meinung und passe mich Benny Zander an. Irgendwann muss ich diesen Satz mal sagen.
Zwei Meter gut gemacht.
Ist es ein Fernschusskopfball.
Aber wie ist denn dann zu erklären, dass sie wieder ein 2-0 verspielen? In diesem Fall jetzt zwar immerhin nicht so, wie sie es am vergangenen Wochenende verspielt haben, aber dann kommt Hoffenheim eben, ne, mit dem eingewechselten Stiller, den habe ich ja in meiner Kicker-Elf, der da aus spitzem Winkel, das hat er übrigens nicht gewollt. Es gibt eine Kameraperspektive, wo man nochmal sieht, dass er den Ball eigentlich in die Mitte
guckt.
Ne? Er guckt in die Mitte und will ihn eigentlich reinfangen.
Übrigens auch, wenn er nicht in die Mitte schaut, dann würde Radetzky die kurze Ecke auch nicht so weit aufmachen.
Stimmt,
weil, also wenn das dann auch noch der Bluff war, dann war es wirklich der Bluff des Spieltages. Aber ich nehme ihm auch nicht ab, dass er so klar in die Mitte schaut, danach dann versucht, den Ball zu spielen und eigentlich weiß, ich habe nur in die Mitte geschaut, um den Torhüter zu verladen, der dann nicht gut aussieht und dann auch noch Pech hat, beziehungsweise Hoffenheim hat Glück mit Pfosten rein, presst den da aus spitzestem Winkel durch, aber ich nehme es ihm auch nicht ab. Also ich glaube, er wollte ihn eigentlich querspielen.
Aber ein guter Zocker ist es trotzdem. Nach seiner Einwechslung hat man das dann gesehen. Und dann dieses Traumtor.
Benni, die Kickernote ist vergeben, da kannst du jetzt nichts mehr schönreden.
Ach, verdammt. Und dann dieses Traumtor per Hacke von Munas Sabur unglaublich reaktionsschnell, wie er den flache Flanke von rechts und dann hinterm Standbein mit der Hacke Richtung langes Eck zum 2:2 und Leverkusen verspielt erneut, also verspielt insgesamt quasi eine 4-0-Führung, wenn man die letzten beiden Spiele mitnimmt, kassiert dann 7 Tore aus diesen, in diesen beiden Spielen und holt halt nur einen Punkt. Aber gut, gegen Hoffenheim ist ein Punkt besser als keiner, muss man am Ende fast dazu
sagen. Ja, und ich finde, das ist anders zu werten. Also total ärgerlich. Und jetzt stell dir vor, du bist Leverkusen-Fan, dann hast du zweimal jetzt innerhalb von wenigen Tagen die Situation, dass du doch eigentlich sagst, okay, heute läuft's und du kriegst dann doch noch die Quittung. Man muss jetzt natürlich bei Hoffenheim ehrlich dazu sagen, sie haben auch vor den Treffern schon zweimal das Aluminium getroffen und haben das Spiel eigentlich offen gestaltet. Das ist ja das, was ich damit sagen wollte. Also das ist ein Spiel gewesen, auch bis in die Schlussphase, dass jederzeit in die eine oder in die andere Richtung hätte ausschlagen können. So schlug es dann erstmal pendeltechnisch in Richtung Leverkusen aus, aber dass das dann zurückschwingt, das würde ich jetzt anders als beim Frankfurt-Spiel Leverkusen nicht total krass anlasten. Dass die sich ärgern, ist völlig klar, aber diese Partie war ja auch sehr, sehr hitzig. Es gab noch eine gelb-rote Karte von Diaby, wo man, wenn man sich die Zeitlupe anschaut, sogar sagen kann, vielleicht Glück für ihn, dass es nur gelb-rot war, weil es ein ganz klares Treten war in dieser hitzigen Stimmung gegen Grilic. Davor ist er auch schon mit anderen Hoffenheimern aneinander geraten, also da war auch extrem viel Feuer drin. Auch das hatte Topspielcharakter. Vor der Saison hätte man jetzt sicherlich nicht gesagt, dass Hoffenheim-Leverkusen ein Spiel wird, was alles beinhaltet, was so ein Topspiel braucht. Aber es war so.
Ja, gutes Spiel. Am Ende 2-2. Beide weiter mit einer guten Saison. Und dann müssen wir noch über RB sprechen. Auswärts beim FC Augsburg. Auch da geht es nämlich um das Thema Punkte liegen lassen. Erstes Auswärtsspiel für Domenico Tedesco als neuer Leipziger Trainer. Und er hatte vorher gesagt, es kann nicht unser Anspruch sein, unsere Auswärtsbilanz. Die bleibt äußerst bescheiden. Nur 4 Punkte auswärts geholt. Nur Fürth hat weniger Punkte geholt als RB, weil man am Ende trotz Führung und vieler Chancen eben lange, lange nur 1-0 vorne liegt und der FC Augsburg dann hinten raus noch zuschlägt, weil es einen Handelfmeter gibt. Der Ball kommt von der rechten Seite, ich glaube, es war eine Ecke, ne? Und dann Henrichs, der die Arme so komisch vorm Körper hat und dann geht er gegen den Ellbogen. Und da dachte ich im ersten Moment, okay, komisch, wie er die Arme da so hält. Ich meine, sie sind jetzt nicht weg vom Körper, aber im Endeffekt, wie ist denn das dann? Vergrößert er quasi die Körperfläche nach vorne, ne? Oder wie? Oder?
Ja, ist richtig. Und dadurch auch richtig entschieden. Also auch da regeltechnisch sauber und trotzdem halt saumäßig ärgerlich, weil es natürlich nicht nötig gewesen ist. Und Leipzig, auch wenn sie kein besonders gutes Spiel gemacht haben, dadurch ganz am Ende nochmal den Dreier hergeben und stattdessen ja, 2 liegen lassen. Augsburg holt mit dem verwandelten Elfmeter von Caligiuri, der das übrigens auch sehr, sehr sicher macht. Also bei Caligiuri, ich würde jetzt mal sagen, Lewandowski allen voran, aber bei Caligiuri habe ich auch immer das Gefühl, dass der zum Elfmeterpunkt geht und das Ding mit einer dermaßen klaren Entschlossenheit schießt, dass du bei ihm eigentlich immer den Eindruck hast, so pass auf, es muss schon ganz viel passieren, dass der Torhüter das Ding jetzt hält. Auch da Keeper in der richtigen Ecke, aber keine Chance, weil er den halt so klar stramm schießt. Das sind jetzt nicht immer die technisch hochwertigsten Elfmeter, die der schießt, aber immer mit diesem Zug, so dass es schon verdammt schwer ist für einen Keeper, das Ding zu halten. Und Augsburg jetzt nach dem 2-0 gegen Köln wieder mit einem Punktgewinn. Also irgendwie ist es gerade eine Phase da unten in der Tabelle, in der die Liga zusammenrückt. Und dann kommt Fürth. Christian Streich hat es auch so schön im Interview gesagt. Also diese Liga hat sehr viel gleiches Niveau. Das sieht man in den Spielen, das sieht man auch in der Tabelle. Ich meine, Augsburg hat die Bayern geschlagen. Augsburg holt gerade wichtige Punkte. Auch der war ja jetzt sehr, sehr wichtig. Steht aber immer noch auf dem Relegationsrang. Nur, dass sie trotzdem zu so Mannschaften wie Gladbach, zu so Mannschaften wie Wolfsburg, auch Hertha, die in den letzten Wochen, ich habe es gesagt, eine negative Tendenz hatten, aufgeholt haben. Auch wenn sich die Position, nämlich der 16. Tabellenplatz, nicht verändert haben. Christian Streich hat gesagt, ne, Liga gleiches Niveau und dann gibt es noch die Bayern. Aber leider muss man das natürlich im Negativen auch überführt sagen.
Ja, für Augsburg hätte es gar nicht besser laufen können. Ne? Also 4 dieser 17 Punkte, du sagst es, gegen Bayern und Leipzig, das ist, glaube ich, nicht eingeplant. Und alles davor holt halt nichts an diesem Spieltag. Ne? Alle 5 Teams, die vor ihnen sind, Wolfsburg auf 11, Bochum 12, Gladbach 13, Hertha 14, Stuttgart 15, alle verlieren. Und deswegen ist das jetzt wirklich so eng zusammen, dass am kommenden Spieltag Augsburg mit einem Sieg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, müsste es glaube ich sein, sogar, je nachdem wie die anderen Begegnungen so laufen, sogar mit Wolfsburg gleichziehen kann, die ja gegen den FC Bayern spielen. Ne? Also mal gucken, was der letzte Spieltag uns dann noch so präsentiert. Nee, Augsburg auswärts bei 40 gerade.
Ja, für Fürth letzte Strohhalm, würde ich sagen. Also einmal nachgerechnet, dieses Spiel gegen Augsburg gewinnen in meinem eigenen Stadion, dann stehst du bei 7 Punkten und dann siehst du die Konkurrenz wenigstens wieder. Da sind dann immer noch extrem weite 10 Punkte, die sie dann auf Augsburg hätten, die damit ja sicher auf diesem Relegationsplatz 16 bleiben würden. Aber dann gehst du zumindest in diese kurze Winterpause und sagst, okay, wir sehen die Konkurrenz. Wenn du jetzt bei 4 Punkten stehen bleibst, dann ist es zappenduster.
Ja, es ist so ein bisschen wie, also es ist nicht Verstappen sieht Hamilton vor der letzten Runde, aber es ist so Sebastian Vettel auf der 15, sieht da vorne die beiden, die um die Krone, also man sieht sie zumindest noch. Und man, wenn man jetzt richtig, richtig sich ins Zeug legt, könnte man zumindest noch so das hinkriegen, dass man sie auch mal auf der Geraden noch sieht. Mal gucken.
Stimmt gerne ab. Hashtag KMD Podcast. Welche Sportvergleiche von Benny Zander sind besser? Sind es die Boxvergleiche? Sind es die Formel-1-Vergleiche? Ich finde es ganz gut, dass wir beim Fußball bleiben und diesen Spieltag jetzt ausführlich zusammengefasst haben. Wir müssen so langsam Schluss machen. Meine Frisur wacht auf.
Ja, das müsstest du ihr dann nur noch mitteilen, dass sie langsam wach ist. Also so erkennen kann man es auf jeden Fall noch nicht. Das war Kicker Meets the Zone, die schnelle Donnerstagsausgabe zur englischen Woche. Und dann haben wir also noch eine Folge vor der Weihnachts-Winterpause am kommenden Montag. Da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Und ja, bis dahin, Schlübenmann, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Pack mal den Kamm aus und alles, was du da sonst noch an Haarutensilien bei dir im Bad stehen hast. Ich weiß es ja, das ist ja eine ganze Armada und dann wird das schon.
Ich sitze morgen gut frisiert am Fernseher und schaue mir Bayern gegen Wolfsburg an. Auftakt dieses letzten Hinrundenspieltages live auf The Zone. Ich sage jetzt mal, nicht unwichtig für Florian Kohfeldt. Und dann gibt es wieder einen Podcast. Am Montag, du hast es gesagt, Kicker Meets the Zone. Schön, dass ihr bei dieser Folge mit dabei gewesen seid. Macht euch ein schönes Wochenende mit der Fußball-Bundesliga. Tschüssi.
Kicker Meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.